Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Für den heutigen Sonntag haben wir einen Abschnitt. Es ist Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, da das Kapitel 53. Und ich lese uns dies nach der Übertragung Hoffnung für alle. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es gehorchen wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Soweit dieser Abschnitt. Hier haben wir das zentrale Lied über den Gottesknecht im Propheten Jesaja. Und hier ist der Weg von Jesus wie vorgezeichnet. Und wenn wir den Weg Jesu lesen im Evangelium, dann sehen wir, ja, schon Jesaja hatte dieses gesehen und geahnt. Das Lied zeigt uns aber auch die göttlichen Prinzipien seines Handelns. Und so gleich der erste Punkt: Gottes Wahl, ein Kontrastprogramm. Früher hätte man diesen Erwählten Gottes vielleicht beim Adel gesucht. Da muss ein Ausgekorener sein. Aber es ist anders. Was äußerlich klein ist, unscheinbar aussieht, das erwählt sich Gott. Ein Spross, heißt es, aus dürrem Erdreich. was will denn aus dem werden? Wo will der den Saft herkriegen zum Wachsen? Er ist der Allerverachtetste, von Menschen verlassen. Kein Aussehen, keine königliche Gestalt mit Hoheit. Bei der Bewerbung hätten wir ihn nicht genommen. Bei uns Menschen wäre er durchgefallen, womöglich auch in der Kirche. Jesus wäre kaum Bischof oder Papst geworden. Für solche Erwählungsarten kennt die Bibel andere Beispiele. Bei David, als David erwählt wurde, er war der Kleinste und der Unscheinbarste in dieser Familie. Er wurde genommen, alle anderen Brüder fielen durch. Oder im Hebräer 11, Vers 23, als es um Mose ging, da heißt es so lapidar, er war ein schönes Kind. Und darin erkannten die Eltern, er ist ein auserwähltes Kind. Obwohl es ausgesetzt wurde, Gott geht seine Wege. Bis zum Kreuz, ein Ort für den König, niemals. Halten wir fest, Gott macht seine Geschichte mit wem er will, an Orten, wo er will. Und wenn das nicht so wäre, hätten wir dann eine Chance, wir selber? Das ist ja das größte Geschenk. Er hat auch uns erwählt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Er hat dich erwählt, mich erwählt, dass wir als Christen ihm nachfolgen. Ein zweites. Er für uns, Gott straft ihn, nicht uns. Die Strafe liegt auf ihm. Immer wieder denken Menschen anders. Höre ich immer wieder schon bei einer überschaubaren Erkrankung: Herr Pfarrer, jetzt straft er mich mal wieder, der da oben. Solche oder ähnliche Sätze gibt es dann. Ja, was wäre denn, wenn er uns strafen würde? Wir würden so wie er sterben. Wenn Gott uns nach unserer Sünde richten und strafen würde, wir würden in dieser Sekunde, wo er das tot in uns zusammenbrechen. Und dann damals, die Welt war reif fürs Gericht, aber Gott strafte die Welt nicht. Er brach auch dieses Projekt Welt nicht ab, sondern die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Am Ende der Zeit, oder als die Zeit erfüllt war, ja, da war es soweit. Aber Gott wählt in seiner Liebe einen anderen Weg. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so der Apostel Paulus, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott durch Jesus, das ist wirklicher Shalom. Was ist nun aber, wenn uns Hartes oder Unverständliches trifft? Dann sollten wir uns das klar machen. Er straft uns jetzt nicht. Aber er nimmt sich das Recht heraus, uns zu erziehen. Da steht es so in diesem Zusammenhang im Hebräerbrief. Paidagogein, da wo das Wort Pädagogik herkommt. Er erzieht uns. Er will uns prägen und reifen lassen, auch durch die schwierigen Wegstrecken, die wir durchschreiten. Ein drittes, die Frucht seines Weges. Wir sind seine Frucht. Dass wir hier sitzen, geht zurück auf ihn. Über Generationen hinweg wurden Menschen eingeladen zum Glauben, bis nach Dettingen, bis hin zu uns, da wo wir Glauben erlebt, entdeckt, gefunden haben. Wir sind seine Frucht. Er lebt in die Länge und wird das Licht wiedersehen. Da geht es um die Auferstehung, Weiterleben nach dem Tod. Eben, der Tod ist vernichtet. Äußerlich sieht es ja anders aus. Das letzte Wort im Leben eines Menschen scheint der Tod zu haben. Und wenn das Leben nicht mehr möglich ist, dann tritt der Tod ein. So haben es auch die Menschen damals empfunden. Die stärkste Macht des Teufels ist der Tod. Aber dann passierte dieses Geheimnis durch den Knecht Gottes, die Sühne. Der Tod konnte zwar das äußere Leben töten, aber dieses Leben, das Jesus selber ist, ist mächtiger als der Tod. So hat sich der Tod an diesem Leben die Zähne ausgebissen. Jesus besiegte den Tod, denn Jesus ist mächtiger. Und wenn ich auf dem Friedhof einen Menschen bestatte, manchmal tragen dann die Menschen Kränze zusammen. Und dann, was ist das jetzt? Ein Kranz bei dieser Bestattung, ein Kranz am Grab niederlegen. Von der Bedeutung her ist es der Siegeskranz, den Jesus hat, weil er den Tod besiegt hat. Also das heißt, wenn wir nichts Endgültigeres, wie es scheint, erleben, als das, den Sarg oder die Urne, die wir jetzt niederlegen, da legen wir das Zeichen des Protestes nieder, nämlich den Kranz, und das ist der Siegeskranz von Jesus. Er wird Nachkommen haben, heißt es dann, und er wird in die Länge leben. Klar, wer ist damit gemeint? Eben, wir sind damit gemeint. Wir sind dabei. Er schaut das Licht. Er ist das, dieses Lebenslicht selber. Und das ist in unser Herz gefallen. Er hat Gottes Gerechtigkeit. Er ist Gottes Gerechtigkeit. Und wir leben von dieser Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. So sind wir nun, wie wir hier sitzen, seine Frucht. Wir sind seine Schwestern und Brüder, wir sind seine Nachfolger. Und jetzt sollen wir versuchen, da so gut es geht zu leben. Am Anfang dieses Kapitels, Jesaja 53, stellt der Prophet eine Frage. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Der Arm übrigens des Herrn, das ist ein symbolhafter Ausdruck für die Kraft Gottes, für die Dynamis Gottes. Das Evangelium ist diese Kraft. Evangelium heißt ja angenommen, geliebt, erlöst, gerettet, getragen. Der Apostel Paulus, ich habe es vorhin schon gelesen, er gibt ganz gezielt auf diese Frage eine Antwort. Wenn die Frage heißt, aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Er antwortet, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, der Arm Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Auch wir haben als Christen schon längst eine Antwort auf diese Frage gegeben. Wir haben den Glauben gewagt und glauben immer noch. Und wir dürfen und sollen andere für dieses Vertrauen in Gott, für diesen Glauben gewinnen. Amen.